Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Menschen und Horizonte. Präsentiert von Allianz F. Der weibliche Blick auf die Zukunft. AllianzF.ch.
Sie gehört zu diesen jungen, erfolgreichen Frauen. Sie hat drei Kinder, sie hat einen Mann mit einer eigenen Firma und sie ist selber Firmengründerin und Chefin. Und eins hat sich halt immer so ein bisschen aus dem anderen ergeben, erzählt heute Andrea Degen.
So ein kleines Start-up-Firmeli, so diffizil, wie es ist, kann man irgendwo schon vergleichen, auch mit einem kleinen Säugling, wo man häschelt und päschelt und Tag und Nacht dran ist, aufsteht in der Nacht und füttert. Und es ist genau so, ich bin regelmäßig am Morgen um 3 aufgewacht und musste überlegen, weil am Morgen um 3 hat man Ruhe. Vorher hat man gestillt, nachher hat man Firma gegründet. Also so ist es eigentlich im gleichen Rhythmus weitergegangen.
Das tönt wirklich nach einer Powerfrau. Mehr über das Leben von Andrea Degen hören Sie in dieser Stunde. Gerät mit Andrea Degen hat Tanne-Kette Zweidler. Immer mehr Frauen überlegen sich, wie Frauen und Männer in der Schweiz so im Jahr 2020 könnten leben. Mit dem Projekt 2020 sammelt die Allianz F, das sind die Vereinigten Frauenorganisationen von der Schweiz, überall Ideen für die Zukunft. Eine von diesen Frauen, die irgendwie jetzt schon mit dem Bein in der Zukunft steht, ist Andrea Degen. Sie ist Managerin von einem neuartigen Dienstleistungsunternehmen. Sie ist Ärztin und sie ist Mutter von 3 halbwüchsigen Kindern. Dana Kathi Zweidler hat Andrea Degen in ihrer Firma besucht.
Da sind wir in einem Grossraumbüro. Es hat da 7 eingerichtete Arbeitsplätze. Und wir arbeiten tagtäglich da, manchmal auch bis in die Nacht, wenn man Projektabgaben hat, wie jetzt gerade im Moment. Was wir machen, wir tun Projekt schreiben von internationalen Wissenschaftsgruppen. Das sind meistens etwa 20 Gruppen miteinander. Und die bewerben sich um Gelder, vorwiegend von der Europäischen Union. Und da sammeln wir die Informationen von diesen Partnern. Wir moderieren auch den Prozess und versuchen, so gut wie möglich auch ihre Interessen bei der Europäischen Union in Brüssel zu platzieren.
Mhm. Und was machen jetzt da ganz konkret Ihre beiden Mitarbeiter, die da sind? An was arbeiten Sie?
Also heute ist gerade ein besonderer Tag, weil heute ist die Deadline für eine Projekteingabe. Das heißt, ich bin extrem unter Druck gerade, diese fertig zu kriegen. Warte noch auf die Beiträge von den einzelnen Wissenschaftlern, dass die rechtzeitig liefern. Das ist immer ein wichtiges Thema, dass die rechtzeitig ihre Texte verfassen.
Und um was für ein Projekt geht es?
Das ist jetzt ein Projekt im Bereich Raumentwicklung, Städteplanung. Und da geht es um Fördergelder, die von Europa gesprochen werden für solche Projekte.
Und was macht die Chefin, um den Druck ein bisschen zu lindern?
Tja, der Druck kommt von außen, da kann man wenig machen als Chefin, denke ich. Aber generell herrscht eine angenehme Atmosphäre, sage ich mal. Wir nicht unter Druck von unserer Chefin, sondern mehr zur Zeit Druck von außen.
Andrea Degen, wo Sie Kind waren, haben Sie das wollen werden?
Ich bin 1968 geboren und 1968, glaube ich, hat man noch gar nicht gewusst, wie wir heute leben. Wenn meine Eltern sich das vorgestellt hätten, wenn ich mich jetzt so in ihre Situation versetze, glaube ich, Mobiltelefon sich vorstellen, Computer, das Informationszeitalter, ich glaube, das ist damals gar nicht absehbar gewesen. Was ich nachher machen konnte, das ist ein gutes Grundstudium Medizin. Das war eine absolut gute Ausgangslage. Und ich habe mir natürlich auch vorgestellt, dass ich als Ärztin arbeiten werde. Nur hatte ich auch die Ambition, in der Forschung zu arbeiten und akademisch vorwärts zu kommen. Weil rein den Arztberuf haben meine Eltern schon ausgeübt. Und als Kind will man immer ein bisschen die Eltern vielleicht auch übertrumpfen oder etwas machen, was sie noch nicht gemacht haben, etwas Neues. Und auf diesen Weg habe ich mich gemacht und so bin ich dann in die richtige Forschung gekommen.
Welches war Ihr Rollenmodell, Ihr grosses Vorbild gewesen?
Mein Vorbild war meine Mutter. Sie ist Ärztin, schafft immer noch voll, jetzt mit 70 und mit Leib und Seele. Und sie hat mich dazu angeleitet, eine gute Ärztin zu werden damals. Und ich denke, ich bin eine gute Ärztin gewesen. Und sie ist mir auch beigestanden in Familienangelegenheiten. Und dann möchte ich auch sagen, gibt es halt auch sehr, sehr viele Männer, die meine Vorbilder gewesen sind. Und diese Männer, das sind nicht grosse CEOs gewesen, das sind Männer gewesen, die mir eigentlich zugänglich gewesen sind. Ältere Männer, erfahrene Männer. In meinem Unternehmerclub, wo ich auch bis vor kurzem Präsidentin gewesen bin, dort habe ich mir sehr viel gute, wertvolle Kontakte geholt und sehr viel Wissen. Und dann sind es auch Freunde gewesen im Umkreis auch, oder in der Altersklasse von meiner Mutter, im Bekanntenkreis, wo Leiter gewesen sind von grossen Unternehmungen. Und jetzt im Ruhestand ein bisschen mehr Zeit gehabt haben, auch für mich. Ich habe mit ihnen einen Spaziergang gemacht und habe beim Spaziergang sehr viel gelernt. Ich habe mit ihnen Wein. Und wir bechern irgendwo in einem Weinkeller und haben einfach gehört und auch manchmal zwischen den Zielen gehört, was ihres, also ihrem Leben geglückt ist und was sie jetzt anders würden machen. Und das habe ich mir schon auf die Fahne geschrieben. Ich glaube, das hat mich sehr stark beeinflusst, wenn Leute, die 17 Jahre lang an einem grossen Verband von der Schweiz vorgestanden sind, gesagt haben, du, Andrea, lass mal, wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte, ich würde eine Firma gründen. Und ich glaube, so Sachen haben mir unheimlich viel Schub gegeben. Ich kann vielleicht dann auch, wenn vor allem die Leute nicht so ganz glücklich gewesen sind in diesen Strukturen, wo sie haben müssen leben, wo sie sich haben versucht zu behaupten, habe ich das Gefühl bekommen, ich möchte etwas gut machen, ich möchte etwas machen, auch für sie, so ein bisschen ihren Weg weitergehen, also als Vorbild vielleicht, das ist viel mehr wie eine Vaterfigur auch dann, dass man sagt, ich möchte dort etwas machen, was die Person mir empfiehlt und das ernst nehmen, was die Person mir sagt.
Kann man da fast sagen, aus den Fehlern von anderen lehren?
Ja, generell sind Fehler nie schlecht. Wenn man lernt aus Fehlern und vor allem einen Fehler nicht unbedingt zwei- oder dreimal begeht, dann ist das eine ganz gute Sache. Ich habe auch vielfach von meinen alten Arbeitsstrukturen gelernt. Nicht immer aus dem Positiven, sondern man kann aus dem Negativen lernen.
Und nicht immer zum Beispiel was? Also wo sind Sie reingelaufen?
Ja, wenn man in grossen Strukturen schafft, auch wie in einem Universitätsspital, dann beobachtet man so einiges rund um sich herum. Und ich konnte auch dort teilhaben an einer Supervisionsgruppe, interdisziplinär, und habe viel gesehen und gehört, was so läuft. Und aus diesen Gegebenheiten von meinem Umfeld habe ich nicht bewusst, überhaupt nicht, am Anfang ist das absolut unbewusst gewesen, aber ich habe beobachtet und ich habe für mich gewisse Schlüsse daraus gezogen. Und jetzt im Umgang mit den Mitarbeitern, das ist mir ganz wichtig. Oder das Arbeitssystem so kreieren, dass es für den Mitarbeiter ideal ist. Und das kann man noch so aufschreiben und aufschreiben und aufschreiben. Ich glaube, ich könnte Bücher damit füllen, nur über einen Mitarbeiter. Aber letztlich kann ich es mit meinem Gefühl und mit einem Gespräch viel, viel besser und einfacher erfassen. Und das einem Mitarbeiter Acht geben, achtsam sein, was der jetzt braucht, vor allem, dass er mir auch erhalten bleibt, das ernst nehmen und dann umsetzen, das ist jetzt im Moment etwas, wo ich als absolut wichtig empfinde. Ich habe auch schon erlebt, dass es Situationen gegeben hat, wo es quasi eine Massenkündigung jetzt nur schon in unserem kleinen Team gegeben hat. Man macht ja am Anfang wirklich Fehler. Und das ist ein grosser Schock gewesen. Und ich habe gemerkt, was es heisst, Zeit investiert zu haben, in Mitarbeiter ihnen etwas beigebracht, überzukommen, sie auch auf der menschlichen Ebene wirklich gut zu mögen und dann nachher künden zu sein, weil irgendetwas essentiell nicht stimmt. Und das darf einfach nicht sein.
Was hat denn nicht gestimmt? Was haben Sie aus dem gelernt?
Es sind nie organisatorische Sachen oder firmentechnische Sachen. Schlussendlich sind es einfach menschliche Faktoren. Es ist jetzt noch nicht so eine lange Zeit, dass ich unternehmerische Erfahrung habe, aber das habe ich unterschätzt, die menschlichen Faktoren. Und mit denen umzugehen ist nicht einfach. Da kann man noch so Leadership-Kurs besuchen oder irgendetwas anderes und das ist nicht schlecht, weil da lernt man immer wieder dazu oder man hört vielleicht das eine oder das andere, was man gar nicht umsetzen kann in der Situation. Aber alles in allem, glaube ich, der menschliche Faktor im Griff zu haben, das ist ein permanenter Challenge.
Und da ist nur gerade so der Kopf vom Ganzen. Stimmt das so? In einem relativ kleinen Büro sind auch Ihre Leute?
Das ist so. Wir brauchen nicht unbedingt Leute, die ganz Zeit arbeiten. Wir brauchen die Kontinuität im Team, das ist ganz wichtig. Aber ansonsten kann man die Arbeit auch dezentral organisieren. Also man kann sie auch so organisieren, dass sie von daheim aus gemacht werden kann. Ja.
Wie schaffen Sie es trotzdem, einen persönlichen Kontakt zu Ihren Mitarbeitenden aufrechtzuhalten? Wie streng sehen Sie die Leute?
Das ist ein ganz wichtiger Teil von meiner Arbeit und das habe ich zuerst lernen. Ich bin lange natürlich auch als Firmengründerin auf der Arbeitsebene gewesen und habe sehr, sehr stark geschafft und ich mache das heute noch sehr gern. Aber ich habe gemerkt, dass es mich braucht, bei den Mitarbeitern sechs nebendran sitzen und das klingt simpel, aber es ist wirklich nebendran sitzen und zuerst einmal hören, wo das die Herausforderungen liegen, dann das Wissen von mir auch zu transferieren auf die Mitarbeiter, anzuleiten, genaue Strukturen vorzugeben. Und das ist recht ein grosser Teil, immer zunehmend grosser Teil jetzt, das Führen der Mitarbeiter.
Und das heisst, Sie reden auch viel persönlich mit den Leuten reden am Telefon?
Ja, die Wertigkeit der Arbeit habe ich damals, als ich eben auf der Arbeitsebene gearbeitet habe, habe ich gefunden, ja, das kannst du doch nicht machen, oder? Den ganzen Tag einfach mit Leuten reden. Aber das ist so. Führungsarbeit ist weitgehend die Arbeit und das habe ich vor mir selber müssen stark aufwerten, dass es mich dort einfach braucht. In diesen Gesprächen, im Austausch auch, der eine lernt schneller, der andere lernt weniger schnell, der eine lässt sich ablenken durch dies und jenes. Das sind nicht immer Faktoren nur, die die Firma betreffen, sondern das sind Menschen. Das ist, die sind unter bestimmten Einflüssen. Und dann da eben zu reagieren, das zu erkennen, das kann ich am besten, indem dass ich kommuniziere mit den Mitarbeitern, indem dass ich da bin.
Hören Sie jeden von Ihren Mitarbeitern jeden Tag mindestens einmal?
Das kann man so sagen. Das ist eine gute Frage. Ja, in der Tat ist es so, dass wenn ich das nicht habe, auch den Draht zu den Mitarbeitern, dann fühle ich mich mies. Das kann ich so sagen. Dann habe ich manchmal einfach das Gefühl, vor allem wenn ich auch aussen tätig bin, ich halte sehr viele Vorträge oder auch Schulungen, dann muss ich zwischendurch in der Pause einfach zum Mobiltelefon greifen und einmal da anrufen, sage ich jetzt mal, da in die Firma anrufen und schauen, wie es steht, was die anderen gehört haben, wieder von solchen, die außerhalb sind, oder dann rufe ich eben auch auf dem Mobiltelefon der Mitarbeiter an, schreibe ein SMS schnell und muss einfach spüren, ah, da ist jemand da, ist im Moment kein Problem, dann bin ich ruhig.
Die Mutter und Managerin braucht also den heissen Draht zu zuhause und ihres Geschäft und dann ist gut. Aber wie ist aus dieser jungen Ärztin dann eine Firmengründerin und Managerin geworden? Das erzählt sie uns in gut 4 Minuten. Verkehrsinfo DRS von 14.22 Uhr. Eine Meldung zum Schienenverkehr. Zwischen Brigg und Domodossola ist die Strecke gesperrt wegen Tieren in Gleisnähe. Es kommt zu grösseren Verspätungen und Zugsausfällen. Die Dauer der Störung ist derzeit unbekannt.
Something about distance that gets to us all. Dark clouds above me, little people below. I'll walk with a purpose, it's someplace to go. It's my place to paint my own selfish scene. On this cold, lonely canvas, it's just the weather and me. There's an alien moon that hangs between darkness and light. Latitude between me and you. You're a straight line of distance, a cold stretch of black across blue. Window frames capture moments in time, but latitude captures the heart and mind. And latitude, fold back the morning and bring on the night. There's an alien moon that hangs between darkness and light. And you, you're a straight line of distance, a cold stretch of black across blue light.
crouch blue latitude. Latitude. Latitude.
Sie hören jetzt Menschen und Horizonte auf der Seite. 26 Minuten ab 2 ist es. Die Andrea Degen ist 41, sie hat Medizin studiert, dann als Ärztin gearbeitet und seit 6 Jahren hat sie eine eigene Firma, genauer gesagt ein Dienstleistungsunternehmen im Bereich der Forschung. Am Anfang hat Andrea Degen ihr Business zuhause am Küchentisch organisiert. Unterdessen hat sie ein Büro mit 7 Mitarbeitern. Dann hat die Zweidler hat sie dort besucht.
In welchem Augenblick ist bei Ihnen die Idee wirklich konkret, also habe ich gefunden, so jetzt eine eigene Firma?
Das ist nicht so wirklich eine klare Entscheidung gewesen. Das ist ein Abtasten gewesen, weil dort, wo ich geschafft habe, das heisst, wo zuerst einmal in der Forschung, habe ich, muss ich sagen, zu wenig verdient. Das ist ein Grund gewesen und es hat mich sonst vieles massiv geärgert. Das darf ich schon so sagen, im Gesundheitswesen. Es ist nicht so einfach, als Assistenzärztin regelmäßig mehr als 100 Stunden zu arbeiten und dann noch 3 Kinder zu gebären und dann noch jedes Jahr den Lohn um 3% gekürzt überzukommen. Und dann noch keine Chance zu haben in der akademischen Karriereleiter. Also, das war gerade ein bisschen viel gewesen. Dann ist noch der Faktor Verdienst dazugekommen. Ich habe mein drittes Kind schon geboren gehabt. Und ich möchte auch sagen, sage und schreiben, habe ich wirklich keinen Tag gefehlt. Also, auch der Schwangerschaftsurlaub, der hat sich auf 5 Tage beschränkt. Und dann bin ich wieder im Labor gestanden. Damals in einem Wissenschaftsprojekt vom Staat gefördert, wo an und für sich kein Schwangerschaftsurlaub vorsieht. Davor gesehen hat damals. Und dann bin ich angefragt worden und ja, das erste Mal von einer Pharmafirma, ob ich will umsatteln. Und habe ich eigentlich nicht vorgehabt. Plötzlich hat das aber zu Ideen geführt. Vor allem, wenn ich auch gesehen habe, wie viel ich da verdiene. Und dann ist eine Ausschreibung von einer Stelle, dass man könnte nach Bern arbeiten als nationale Kontaktstelle für die Schweiz als Kontaktperson von der Europäischen Union im Bereich Forschung. Und da habe ich mich beworben und da bin ich dann hingekommen zu dieser Stelle und da habe ich das erste Mal an und für sich so viel verdient, dass ich wirklich auch konnte Kinderbetreuungskosten decken. Und das ist mir schon recht gewesen, weil das führt in den Partnerschaften zu enormen Spannungen, wenn man schafft, beide viel schafft und dann eben noch zu wenig Geld hat, das tut nicht gut. Also, wenn man jetzt da ein Kind oder 3 Kinder hat, das ist dann nicht wirklich mehr darauf angekommen. Das braucht einfach gewisse Finanzen für die Kinderbetreuung und das habe ich dann gehabt. Und dann ist aber dazu gekommen, dass ich ab und zu im Ausland auch gewesen bin, viel gereist bin, eben um die Informationen heimzuholen, die daheim aufzuarbeiten. Wir haben damals ein gesamtschweizerisches Netzwerk aufgebaut und die Idee von der Firmengründung ist dann gekommen, wo die ersten Forscher gekommen sind, Jahre später, und gesagt haben, du, jetzt habt ihr uns doch geholfen, die Gelder rüberzukommen. Wir haben jetzt die 2 Millionen, aber wie gehen wir jetzt da damit um? Was machen wir jetzt da? Ich weiss nicht, wie das geht. Und die EU bombardiert mich da mit dem Papier und ich weiss nicht, was da damit anfangen. Dann habe ich angefangen, Firmen zu suchen, die das übernehmen könnten. Und die Schweizer sind damals in diesem Bereich noch gar nicht bereit gewesen. Und dann habe ich ein paar Firmen aus anderen Ländern vorschlagen. Und die Forscher haben dann gesagt, nein, also, es tut mir leid, aber die kennen wir nicht. Hat jetzt da der CEO gesagt, er kennt die nicht. Und er sei CEO von einer kleinen Biotech-Firma. Das sei nicht seine Aufgabe, das zu machen. Er gibt das Geld zurück. Und dann weiss ich noch, bin ich im Einkaufszentrum gewesen, so mit dem einen kleinen Kind unter dem Arm und das Handy im Ohr und da vorne habe ich den Wagen geschoben und mit den Einkaufsartikeln drin und dann habe ich einfach so in einer schwachen Minute geschraue, nein, gebt die 2 Millionen nicht zurück, ich mach's. Und so ist es dann gekommen, dass ich mein Pensum beim alten Arbeitgeber angefangen habe zu reduzieren. Und da sind immer mehr Bedürfnisse gekommen und das hat auch nachher beim alten Arbeitgeber zu Spannungen geführt, weil der ist nicht bereit gewesen, an und für sich die Dienstleistung anzubieten. Er hat gesagt, das sei nicht seine Aufgabe und das ist meine Chance gewesen. Dann habe ich Chance, die Möglichkeit im Schopf gepackt und habe gesagt, gut, dann mache ich das selber. Aber das ist eigentlich, sind nur 20% Arbeitsauslastung gewesen. Also habe ich gesagt, warum? Ich meine, du bist ja jetzt Mutter, dann gehst du in den Haushalt und tust dich mal mehr um Kinder kümmern. Und ich habe da auch noch einiges zusammengespart gehabt. Als Student lebt man sehr sparsam und ich glaube, ich habe das noch lang beibehalten gehabt. Ich habe es wahrscheinlich für Kinder auf die Seite tun. Und dann bin ich da daheim gesessen und wollte mich auf Kinder konzentrieren und die 20% arbeiten. Und dann hat das Telefon gattert. Und dann ist das erste Projekt gekommen, 11 Millionen, eine andere Schweizer Biotech-Firma. Und dann sind zunehmend auch ausländische Kunden auf mich zugekommen. Auch dann aus diesen Projekten wieder, wo wir die Arbeit gemacht haben. Also Werbung hat es gar nicht gebraucht. So ist das relativ natürlich gewachsen. Aber wie gesagt, gleichzeitig ist noch die Firmengründung auch von meinem Mann mit seinen Kollegen gelaufen. Dort bin ich auch beteiligt gewesen. Dort sind jetzt eben 30 Mitarbeiter und dort ist ganz eine klare Entscheidung gewesen. So, jetzt gründen wir die Firma. Das ist viel klarer gewesen. Und das hat uns immer auch begleitet. Also, die Firma plus meine, in den letzten 5 Jahren. Und das ist wie unser viertes Kind, kann man sagen. Das ist die Firmen, das ist ganz ähnlich, so ein kleines Seed oder so ein kleines Start-up-Firmeli, so diffizil, wie es ist, kann man irgendwo durch schon vergleichen, auch mit einem kleinen Säugling, wo man häschelt und bäschelt und Tag und Nacht dran ist, aufsteht in der Nacht und füttert. Und es ist genau so, ich bin regelmäßig am Morgen um 3 aufgewacht und müssen überlegen, weil morgen um 3 hat man Ruhe, da schwätzt keiner drin und das sind die Kinder, die stören meistens, sondern man hat am Tag die Verpflichtung für die Mitarbeiter da zu sein und da braucht man irgendwann mal Zeit, wo man in Ruhe kann überlegen. Und das ist ja so dann gewesen, wie mit einem Säugling, wo man stillt. Vorher hat man gestillt, nachher hat man Firma gegründet, also so ist es eigentlich im gleichen Rhythmus weitergegangen.
Und jetzt wollen wir dann natürlich wissen, wie Andrea Degen ihren Beruf als Managerin und als Mutter von 3 halbwüchsigen Kindern so unter einen Hut bringt. Wir hören es gerade im dritten Teil vom heutigen Menschen und Horizonte. Verkehrsinfo DRS von 14.33 Uhr. In der Region Zürich auf der A4 ist der Islisberg-Tunnel wieder in beiden Richtungen offen. Es ist aber noch während weniger Minuten mit Rückstau zu rechnen. Dann ein Hinweis zum Schienenverkehr. Eine Meldung zum Schienenverkehr zwischen Brieg und Domodossola ist die Strecke gesperrt wegen Tieren in Gleisnähe. Es kommt daher zu größeren Verspätungen und Zugsausfällen. Die Dauer der Störung ist derzeit noch unbekannt. We'll be right back. Die Andrea Degen gehört zu dieser Generation, die alles hat können verwirklichen, was sich die Frauen vor ihr nie erträumt hätten. Managerin von einer eigenen Firma sein, genug Geld verdienen und trotzdem eine Familie mit 3 Kindern haben. Wie geht das aber zusammen im Alltag? Die Andrea Degen erzählt darüber ganz offen, auch wenn es dann Kathi Zweidler ganz genau wissen will.
Wie haben Sie Ihren Mann kennengelernt? Wir haben uns im Studium kennengelernt. Das war in der Alterskategorie um die 20 und ich habe gefunden, jetzt muss man langsam Nägel mit Köpfen machen. Und ich habe einen Mann relativ strategisch ausgesucht gehabt, das kann ich schon sagen. Es hat nicht auf Anhieb geklappt, wir sind dann zeitweise wieder getrennt gewesen. Aber es war so eine stetige Affäre gewesen und schlussendlich ja, haben wir dann nicht zuerst geheiratet, sondern haben das erste Mal geschaut, ob es klappt mit dem Kind haben. Das hat voll geklappt. Weil ich in der Gynäkologie gearbeitet habe und in der Geburtshilfe habe ich nicht darauf vertraut, dass das einfach jetzt immer klappt und ich habe das wollen. Also da war ich relativ strategisch gewesen, aber ich habe absolut gut ausgewählt und wir begleiten uns jetzt gegenseitig schon seit 20 Jahren.
Und Ihr Mann, was sagt er zu Ihrer Karriere?
Ha, ja, was sagt er? Da müsste man ihn fragen. Ich kann nur sagen, es ist... wenn ich jetzt ihn so, oder über ihn nachstudiere, ich beneide ihn manchmal nicht um mich. Um ganz ehrlich zu sein. Ich bin ein rechter Eckelfrosch, weil ich tue mich natürlich entwickeln und das ist keinesfalls gemütlich. Und da habe ich ihn wahrscheinlich ein bisschen unter Druck gesetzt, dass er sich auch entwickelt. Und so ist es jetzt eine stetige gemeinsame Entwicklung und ich glaube, das kann ich schon sagen, es gefällt ihm mittlerweile auch sehr gut. Und ja, ich kann nur von meiner Seite her sagen, ich bin sehr, sehr stolz auf diese Beziehung. Wir haben es nicht immer einfach gehabt miteinander, wir haben sehr viele Kämpfe gehabt. Und es wäre sicher auch schon x-mal die Frage gewesen, ob man sich trennt oder scheiden würde lassen. Und uns haben wahrscheinlich Kinder zusammengehabt und das ganze Leben wird das mein Freund bleiben, wie auch immer es kommt, das weiß man nie. Aber das ist mein bester Freund, jetzt auch nicht nur mein Ehepartner.
Wo Sie schon junge Ärztin war, Ihr erstes Kind kam?
Das erste Kind bei uns ist geboren 2 Jahre vor Beendigung des Studiums. Es war eine ideale Zeit. Man musste zwar sehr diszipliniert sein, vor allem in einem Studium wie die Medizin, wo die Durchfallsquote wirklich sage und schreibe manchmal 50% ist. Man sehr diszipliniert sein, was Lernen anbelangt, hat aber nachher die Möglichkeit gehabt, zum Beispiel am Nachmittag um 4 Uhr, wenn man gut geschafft hat, von morgen um 7 Uhr, dann sich eben die Zeit zu nehmen fürs Kind. Und das ist für mich eine ganz tolle Zeit gewesen. Ich hatte ja nicht wirklich eine belastende Lebenssituation gehabt als Studentin, sondern ich hatte den Kopf nachher frei gehabt. Ich konnte mit dem Kind an den See gehen oder ein Bad nehmen und alle meine Entli singen und Scherenschnitt machen. Und man ist jung, man ist kreativ, man hat Kraft. Und das erste Kind hat, glaube ich, nur profitiert, würde ich jetzt mal sagen. Und auch ich. Das war eine sehr schöne Zeit gewesen. Und das zweite Kind ist dann 4 Jahre später gekommen. Mein Mann war damals noch in Ausbildung gewesen und ich habe für die Familie verdient und habe dann halt gleichzeitig müssen entscheiden, dass der Abstand nicht zu gross sollte sein zwischen 2 Geschwistern und hat dann, darf auch so sagen, gerade das Kind nochmal produziert. Ich habe ja die Verantwortung auch übernehmen, wenn ich sage, ich verdiene ja für die Familie. Als Assistenzärztin verdient man keineswegs viel in den Anfang und das hat uns dann finanziell recht stark unter Druck gebracht. Ich habe den Weg jeden Tag mit dem Velo ins Spital hin und her zurückgelegt von daheim ins Spital und das ist schon ziemlich kriminell gewesen. Dann auch, wenn man Nachtdienst gehabt hat oder notfallmässig hat man so ausrücken. Also das erste Auto hat dann meine Mutter uns vorgeschossen und das ist ja auch ein bisschen peinlich gewesen, wenn man hat man so auf das zurückgreifen. Und dann ist, nach dem zweiten Kind und dieser Phase ist dann auch mein Partner verdiensttätig geworden und wir haben das dritte Kind dann auch wieder etwa in dem Abstand 4 bis 5 Jahre. Das ist ideal gewesen. Immer wenn eins wieder aus der Windeln war, ist, hat man wieder, das nächste können anfangen ausbrüten. Jetzt sind sie 17, 14 und 9 und es sind alles Buben.
Und die Tatsache, dass ich Buben habe und dass ich gesehen habe, wie eben männliche Wesen aufwachsen und was das für Menschen sind, das habe ich doch sehr spannend gefunden. Man sieht auch, wie sensibel auch männliche Wesen sind, wie sie Raum brauchen zur Entfaltung, wo gar nicht unbedingt gleich muss sein wie bei einer Frau, wie sie anders ticken, vor allem dann auch, wenn sie in die Pubertät kommen und sich so vollends zu Männern entfalten. Und das ist schon sehr spannend.
Haben Sie auch an mich gedacht, jetzt schaffe ich es nicht mehr? Sind Sie auch an Ihren Rand gekommen?
Ja, ich habe das oft gehabt. Aber es gibt Leute, die erstens einfach mal wohl sind, wenn sie immer ein bisschen an der Grenze sind von der Belastbarkeit. Und das bin ich sicher. Ich brauche stetige Herausforderungen. In der Medizin bin ich an Grenzen gekommen. Wenn ich bei meinem Patienten gestanden bin, schmerzverzehrt. Und ich habe schon 100 Stunden gearbeitet und er hat Schmerzen gehabt. Und ich habe gemerkt, mir gehen die Schmerzen links vorbei. Dann habe ich gemerkt, es stimmt da etwas einfach nicht. Das toleriere ich nicht mehr. Das ist etwas, was ich nicht so haben will. Ich möchte mit dem Menschen mitfühlen und ich möchte einen klaren Kopf haben, dass ich auch reagiere und mich für den Menschen einsetze, und zwar Standepede und jetzt. Und so Situationen, die mich an Grenzen gebracht haben, und das muss ich sagen, sind sehr häufig nicht Kinder gewesen, aber manchmal eben auch Kinder, dann habe ich meistens etwas verändert. Und dort, bei der Medizin, habe ich einen Schlussstrich gezogen. Und wenn es jetzt auch um Kinder geht, die einem an Grenzen bringen, dann ja, kann man keinen Schlussstrich ziehen. Die Kinder muss man begleiten. Aber ich muss schon auch sagen, ich finde es falsch, wenn so Bilder zirkulieren, dass immer alles so harmonisch ist mit den Kindern, sondern das sind zum Teil Belastungssituationen für Eltern, auch wenn sie keine problematischen Kinder haben. Sondern es ist ganz normal in der Erziehungsarbeit, dass man an Grenzen stößt. Und manchmal könnte man einfach das Kind irgendwo an der Wand knallen, wenn es zum 25. Mal aufwacht in der Nacht. Oder wenn sonst irgendwelche Sachen nicht klappen. Man sagt 100'000 Mal in der Erziehungsarbeit das Gleiche, versorge jetzt deine Schuhe oder lösche jetzt endlich mal das Licht ab oder irgend so etwas. Da kann man sich total daran aufreiben. Aber mit der Erfahrung und mit den Jahren wird man ein bisschen lockerer.
Sie haben also Ihre Kinder am Anfang eben nicht können oder nicht immer können fremd betreuen, einfach rein aus finanziellen Gründen nicht, haben Sie gesagt. Hat es dann auch Situationen gegeben, wo Sie ganz froh waren, um das miterleben mit den Kindern? Oder auch umgekehrt? Hat es Sie manchmal auch gereut, müssen gut arbeiten?
Also jetzt im Moment, wo wir miteinander reden, läuft daheim eine mega Kinderparty. Und es geht um das Thema Schoki und es gibt ein Schoki-Fondue und einen Film zum Thema Schoki, Charlie und die Schokoladenfabrik. Ich liebe den Film heiss, ich liebe es, mit den Kindern zusammen zu festen. Und ja, es gibt manchmal schon Situationen, da wären wir lieber noch jemand anders. Aber wenn das nicht Familie bei mir wäre, dann wäre es anders. Dann wäre es eine andere Person, die ich sehr gerne hätte oder Ähnliches. Ja, das gibt's schon. Aber ich glaube, die Spannung macht's aus, oder? Also, ich glaube, wenn ich das eine nicht hätte, wenn ich Berufstätigkeit nicht hätte, dann hätte ich die Frische nicht. Oder ich habe sie nicht. Ich kann es gerade so sagen. Ich kriege das nicht auf die Reihe. Andere mögen das auf die Reihe kriegen, daheim, und mögen zufrieden sein. Aber ich kriege das nicht auf die Reihe. Und ich weiss, wenn ich würde daheim bleiben, dann wäre ich innerhalb von einem halben Jahr bis einem Jahr wäre ich nicht mehr interessant für meinen Partner. Nicht unbedingt nur wegen meinem Partner, sondern vor mir selber auch. Ich brauche, um mich attraktiv zu fühlen, brauche ich mein Arbeitsleben, brauche ich meine gesellschaftliche Einbindung. Und ich finde nicht auch letztlich in meinem Arbeitsumfeld, in meiner Wirkung auf andere, lerne ich so viel. Und lerne ich auch so viel, was ich nachher in die Familie zurücktrage. Das möchte ich nicht missen.
Pour ne pas paraître étrange, il faut payer sa liberté. Y a quelque chose qui plonge et ça nous dérange. Ça nous dérange. Ça nous dérange. Et quelque part ça nous arrange. ça nous dérange. Et quelque part, ça nous démange. De s'aimer, de s'aimer à genoux. S'élancer dans un duo de fou. Tout risquer, y aller jusqu'au bout. Un peu à nous, sans la peur du sang qui coule en nous, s'accepter et aller jusqu'au bout. Y a bien un fou qui aura un jour toute sa raison. Il aura dit la vérité sans nulle compassion. Mais c'est sa foi qu'on va brûler en même temps que sa maison. Il aura dit la vérité, provoquer l'explosion. Ça, ça les dérange. Oh, ça les dérange. Ça les dérange. Mais quelque part, ça les arrange. Oh, ça les dérange. Ça les dérange. Ça les dérange. Mais quelque part, ça les démange. D'être bien, d'être bien envers et contre tout. Quelque part, avoir tous les atouts. Pour s'aimer à genoux. Et se battre contre les tabous qui nous forcent à nous mettre à genoux. Sans lutter ni aller jusqu'au bout.
Das heisst «Menschen und Horizonte», es ist 10 vor 3. Die Andrea Degen ist Mutter von 3 Buben. Der älteste ist 17, also schon bald ein Mann. Der mittlere ist 14 und der jüngste 9. Vorher hat Andrea Degen erzählt, wie es für sie spannend und schön ist zum Miterleben, wie aus Buben Männer werden, um zu lernen, wie Buben und Männer anders ticken als Frauen. Da hat Anneke die Zweidel eingehakt und sie hat von der Managerin Andrea Degen wissen, ob dann auch die Geschäftswelt nach wie vor so ausschließt männlich tickt.
Ich glaube, unsere Geschäftswelt tickt schon noch wie ein Mann tickt, aber ich würde sagen, das ist vielleicht etwas, was schön wäre, wenn sich verändern würde. Jetzt ganz persönlich bei mir, und ich kann wirklich nur von mir reden, habe ich für mich einfach entschieden, dass ich eine Frau bin und dass ich mich so will entfalten, wie ich halt eben bin. Abgesehen davon habe ich auch gemerkt, eben auch bei den Kindern, durch die Erziehung der Buben, dass Männer und Frauen sich vielleicht oftmals nicht so unterscheiden, wie wenn man das so diskutiert zwischen Männern und Frauen. Ich habe gesehen, dass Männer auch das Bedürfnis haben, nach einer guten Work-Life-Balance, dass sie auch sehr sensibel sind, was das anbelangt. Dort ist sich etwas am Verändern. Nicht letztlich auch, weil ganz viele Männer das nicht mehr wollen. Der ewige Stress.
Aber ist es nicht so, dass gewisse Codes, gewisse einfach die Spielregeln in der Geschäftswelt für viele Frauen relativ unverständlich sind? Oder ganz konkret gefragt, haben sie die immer begriffen, die Spielregeln, die Codes?
Begreifen und jetzt das in Wort fassen, das kann ich nicht. Das im Moment kann ich das noch nicht. Vielleicht kann ich das in 10 Jahren, weil ich lerne laufend dazu. Aber ich erfasse es mit meinem Gefühl weitgehend. Und ich glaube schon, dass die Berufswelt oder die Geschäftswelt, wie ich es jetzt sehe, oder in den Gremien, wo ich auch sitze, da sehe ich Männer, die sehr stark ihre eigenen Interessen verfolgen. Und nicht die Sache. Es gibt aber auch Frauen, die das machen, aber es sind halt vorwiegend in der höheren Stufe Männer. Und die haben ein enormes Potenzial, aufgrund von Eigeninteressen, sich nachher mit anderen zu verbünden und etwas sich rauszuholen, wo man manchmal, wo für mich nicht durchsichtig ist. Es macht auch keinen Sinn vielfach. Und das kommt mir sehr gewalttätig über. Aber das ist eine gewisse Sorte von Männern. Und ich denke, mit meinem Gefühl jetzt und auch mit meinem ärztlichen Hintergrund erfasse ich das als Männer, wo irgendwo irgendwann mal verletzt worden sind auf irgendeine Art. Und es muss nicht nur von Frauen sein. Das ist, irgendetwas ist dort schief gegangen. Einerseits vielleicht auf der emotionalen Ebene, weil ums Geschäftliche kann es nicht gehen. Die sind meistens in sehr hoher Stufe. Oder was auch sehr wichtig ist für Männer, das ist die körperliche Ebene. Und die Männer, die erlebe ich im Berufsumfeld als schädlich für die Sache. Aber dann gibt's eben auch sehr viele andere, ich sag halt diesen modernen Männern, mit denen schaffe ich sehr gut und sehr gern zusammen. Und da sehe ich den Unterschied nicht zwischen Frauen und Männern. Und ich fühle mich sehr, sehr wohl dann auch unter diesen Männern. Ich empfinde die Zusammenarbeit als sehr konstruktiv und meistens eben auch gewinnbringend für unser gemeinsames Ziel.
Sie hat gesagt, sie habe viel von so väterlichen Freunden gelernt. Von älteren Männern, die ihnen auch Vorbild waren oder immer noch sind. Können Sie mit denen über so Sachen reden?
Nein, das mache ich nicht. Aber es ist mir schon ab und zu passiert und da habe ich müssen schmunzeln, dass sie mich als Kompetenzperson in einer Situation erlebt haben, jetzt mit so Männern im Umfeld und nachher sind sie rausgelaufen mit mir und dann haben gesagt, was ist da los? Die nehmen dich nicht ernst. Oder so ähnliche Äußerungen. Und da muss ich sagen, da äußere ich mich dann selten, aber ich merke, sie fühlen das auch. Sie nehmen das auch wahr. Und das finde ich sehr schön, weil das, denke ich, habe auch manchmal Sachen erlebt, wo mich auch sehr verletzt haben, natürlich, in der Zusammenarbeit mit den so Gruftis. Entschuldigung, das ist der Ausdruck, wie ich den nenne. Es ist ganz eine kleine Sorte von Männern. Oder der kleine Mann, das hat nichts mit der Größe zu tun, aber ich nenne sie für mich selber so. Und das ist dann immer eine sehr, sehr grosse Genugtuung, wenn ich nur schon sehe, ne? Es ist nicht nur auf meiner Seite, dass das wahrgenommen wird. Oder man wird in einem Gremium nicht begrüßt als Frau. Und dann habe ich mich sehr oft schon verletzt gefühlt und gedacht, ja, ich meine, ja, kannst du mich auch ignorieren. Aber dann, wenn ich mich dann sehr selbstsicher auch erhoben habe und gesagt habe, mein Name ist Andrea Degen, ich bin neu in dem Gremium, ich möchte mich gerne vorstellen, dann ist plötzlich etwas Lustiges passiert auch, dass andere Männer auch aufgestanden sind und auch neu gewesen sind und gesagt haben, und ich bin auch übersehen worden oder mich hat man auch nicht berücksichtigt. Also auch auf meiner Seite jetzt, was das Geschlechterverhältnis anbelangt, habe ich auch vielfach gelernt, dass ich mich nicht immer muss betroffen fühlen als Frau, dass es manchmal gar nichts mit dem zu tun hat. Und dann ist noch ein anderer Faktor, wo mir sehr am Herzen liegt, das ist nicht die Mann-Frau-Beziehung, sondern das ist auch die Frau-Frau-Beziehung in den Gremien. Wenn man es dann einmal in so ein Gremium geschafft hat, und ich glaube, man muss ein recht dickes Fell haben, bis man dort ist, und man muss sehr, sehr viel lernen über sich selber und seine Umwelt. Dann, wenn man dann mit den Frauen zu tun hat, dann merkt man auch, vor allem auch, wenn man attraktiv ist oder wenn man kompetent ist, dass man nicht selten auch von Frauen angegriffen wird. Und die neidischen Blicke, die nimmt man relativ schnell wahr. Und man sehnt sich doch schon auch danach. Und das ist eben auch schön unter Frauen. Männer gehen ein Bier trinken, aber auch unter Frauen ist es schön, wenn man sich an die Hand geben und kann sagen, du dick und dünn, wir heben zusammen. Also wenn es halbwegs stimmt, was du da vorbringst in dem Gremium, dann möchte ich dich doch auch unterstützen. Und da kannst du dir sicher sein. Und es hat manchmal gebraucht, dass ich das so gesagt habe zu einer Frau, weil auch wir haben eine Aufgabe gehabt, ein Ziel in einer gewissen Gruppe. Und dann habe ich auch halt wahrgenommen, dass die Solidarität unter Frauen nicht gross ausgebildet ist und dass die Ebene zum Teil noch gar nicht existiert, dass man lernt, von Frau zu Frau sich zuerst einmal nicht kritisch gegenüberzustehen. Man findet immer etwas, ich weiss nicht, ihre Schuhe sind nicht recht oder ihre Haare sind nicht recht oder sie passt mir nicht von der Art her oder sie ist hübscher als ich oder irgend so etwas. Sondern dass man lernt, sich mit dem anderen zu freuen über den Erfolg und auch merkt, dass das ganz direkt auf einem selber eine Auswirkung hat. Dass es nicht nur einfach dann ein Freund weniger ist, sondern man profitiert durch so eine Verbindung mit einem anderen Mensch. Und das muss nicht immer eine Frau sein oder ein Mann. Das ist völlig geschlechtsunabhängig für mich. Das ist schön. Und dort macht eben Arbeit nachher enormen Spass. Und wenn ich so ein Gespräch habe oder auch Zusammenarbeiten habe mit Männern, dann ich kann nicht anders sagen, ich finde das total... Ich kann es nicht anders sagen, ich finde das völlig sexy und attraktiv und lässig und bin dann nämlich völlig euphorisch, wenn wir auch wirklich dann zum Beispiel schwarze Zahlen schreiben oder irgendetwas erreichen, was andere nicht erreicht haben, das Projekt gut geheissen, bekommen von mehreren Millionen. Und das ist mit Männern besonders schön, aber eben auch mit Frauen wäre das besonders schön. Das ist einfach toll, den Erfolg zu teilen.
Das also die Vision von der Andrea Degen, Managerin und Mutter. Getroffen und mit ihr geredet hat Anne-Kathi Zweigler. Um all die Visionen sammeln und bündeln, gibt es jetzt den Verein 2020. Dahinter stecken die Schweizer Frauenorganisationen Allianz F. Mehr dazu finden Sie auf unserer Internetseite drs1.ch. Dort finden Sie den Link zum Projekt 2020. Und im Treffpunkt Ende nächste Woche sind wir dann dabei beim Abschluss von dieser Visionen- und Ideensammlung in Bern auf dem Bundesplatz.
Menschen und Horizonte. Präsentiert von Allianz F. Der weibliche Blick auf die Zukunft. AllianzF.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.